Willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nico Nees und das Ziel meiner Arbeit besteht darin, dich zu unterstützen, niemals aufzugeben, an dich zu glauben und authentisch für deine Ziele einzustehen. Mehr Natürlichkeit, mehr Freundschaft und mehr Liebe mit Mannsein Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los mit der neuen Episode. Grüßt euch, meine lieben Freunde. Heute wäre so ein Tag, da könnten wir die Folge Willenskraft machen, weil wir seit 1 Stunde und 8 Minuten probieren, diese Folge gangbar zu machen. Ich habe einen geilen Gast am Start. Der hat Willenskraft.
Geil. Ich bin sowas von geil. Ich bin wie so ein Rennpferd, das in der Box steht und jetzt nach 1 Stunde, 8 Minuten losgelassen wird.
Brutal. Das ist der Peter Kunz. Wer das genau ist, erfahrt ihr gleich. Er hat Willenskraft, der Mann, der ist genau richtig beim Mann, sein Podcast. Das hat er bewiesen, er hat alles probiert, er hat alle Dienste zum Aufnehmen einer Podcast-Folge, glaube ich, ausprobiert, die es gibt. Und heute geht es um Humor als Erfolgsfaktor, weil der Peter ist Stand-Up-Comedian und wir wollen mal mit euch drüber reden, was bringt Lachen uns im Leben und wo ist auch die Grenze, wann wird es ungesund, das ganze Ding. Peter, du bist Bauingenieur, daneben machst du Stand-Up-Comedy, du bist ehemaliger Stadion Spreche, sagt man bei uns, ne?
Spreche.
Redene, ne? Oder wie auch immer, beim SV Darmstadt 98. Und hast da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie geht man mit Menschen um, wie kann man die Massen motivieren und wie ist man halt ein lustiger Kerl, ne? Und wie kamst du jetzt dazu, dass du den hessischen Humor wieder nach vorne bringst, weil du ja auch hessisch für Anfänger auf Social Media, da bist du besonders aktiv. Ich werde euch sowieso alles verlinken unter der Episode, sage ich euch nachher nochmal. Aber wie kamst du dazu, dass du das Hessische wieder ein bisschen mehr nach vorne rückst?
Ja, also das war jetzt eine so offene Frage. Also vielleicht sortieren wir es mal kurz. Also ich bin, zum einen bin ich Unternehmer, Vorstand einer Aktiengesellschaft. Dann Bauingenieur habe ich auch mal studiert in Darmstadt, richtig. Und dann war ich lange Stadionsprecher im Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt von 1998 bis 2013. Habe danach noch verschiedene Jobs für den Verein so gemacht. Bin jetzt aber Fan. Und habe dann irgendwann mal das Stadionmikrofon ja abgegeben und dann 2018 meiner Familie und allen erklärt, ich bin jetzt Comedian, weil ich habe viel moderiert. Also ganz schön alle möglichen Veranstaltungen, habe während dem Studium auch mein Geld verdient für Firmen und so weiter und so fort. Habe mal Gerhard Schröder im Bundestagswahlkampf begleitet, als er noch okay war. Und habe, also wenn ein Mikrofon war, eigentlich immer irgendwie in meiner Nähe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was fehlt mir jetzt noch? Ich bin Comedian und um es kurz zu machen, ich liebe Live-Auftritte, aber es kam halt natürlich keiner, weil mich kennt ja keiner. Ich bin ja nicht irgendwie in den Massenmedien unterwegs. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gebe ich jetzt auf Instagram Gas und ja, da habe ich mittlerweile eine ganz nette Followerschaft, bin mit vielen Leuten im Kontakt und habe gesagt, ich kann ja nicht nur mein Live-Programm immer abfilmen, da posten, sondern ich bin ja Hesse. Und schlafe gerne in meinem eigenen Bett abends nach einer Show. Und warum soll ich dann nach Köln, München, sonst wohin fahren? Dann mache ich doch einfach hier busy hessische Content. Aber nicht nur, also meine Show ist jetzt nicht nur ein hessisches Mundartprogramm wie Heinz Schenk, sondern da geht es einfach, also klassisch amerikanische Stand-Up-Comedy. Aber auf Instagram ist es natürlich sehr hessisch.
Aber der Heinz Schenk war ja auch aus Mainz, das war ja gar kein Hesse.
Heinz Schenk war ein Mense, aber da müssen wir gleich aufräumen. Also ich habe ja dann die Serie Hessisch für Anfänger ins Leben gerufen. Das entstand auf Instagram eigentlich aus so einem Gag im Sinne von, in Hessen sagen wir nicht Wolldecke oder was weiß ich, sondern in Hessen sagen wir Kolde. Und das war dann Folge 1 und mittlerweile sind es 280 Folgen, kommt ein, zweimal die Woche raus. Und das Hessisch ist ja, in Hessen gibt es ja, ich glaube, 8 Sprachregionen, würde jetzt der Wissenschaftler sagen. Was wir hier sprechen, ist ja dieses Ebbelwoi-Hessisch. Das zieht sich so von... Das geilste Hessisch ist auch das Hessisch, dass man, wenn man jetzt einen Hamburger fragen würde, was ist Hessisch, dann würde er jetzt nicht den Kasseläner Dialekt benennen, sondern Hessisch ist halt das Hessisch von außen, sagen wir mal, betrachtet, ist so dieses Heinz-Schenk-Ebbelwoi-Hessisch. Und das ist der Sprachraum Aschaffenburg bis Mainz, Reuhesse, Rübe und dann noch so hoch bis Gießen und runter bis, ja, an die Bergstraße Odenwald. Das ist so der hessische Sprachraum, also eigentlich Südhessen. Und der Heinz Schenk war zwar Mense, hat da gewohnt, aber er spricht natürlich Hessisch, weil auch die Mense haben am Anfang immer gesagt, Mense, wir sind doch Mense, ja, aber ihr sprecht halt Hessisch in Mense. Es ist halt so, die Sprache ist halt, Hessisch, auch wenn ihr in Rheinland-Pfalz wohnt.
Und was denkst du, warum kommt es so gut an, das Hessische, beide Leute? Weil irgendwo, wenn ich irgendwo bin und babbel und denke, ich rede Hochdeutsch, man denkt ja, man als Hesse, man redet Hochdeutsch und ey, du, dann lachen die sich kaputt, ey geil, das habe ich noch nie gehört, Badesalz haben wir hier live, ne?
Ich so, ich habe gedacht, ich rede Hochdeutsch. Ja, du redest also garantiert gar kein Hochdeutsch. Also das ist ganz klar hessisch gefärbt, was du da machst. Bei mir ist es so, ich habe als Werbesprecher gearbeitet, ich habe zumindest noch eine Sprecherausbildung und wenn ich meine Sprecherstimme auspacke, dann ist das, glaube ich, relativ Hochdeutsch. Habe ja auch beim Radio mal gearbeitet. Aber hessisch ist natürlich eine Identität. Und du hast gerade schon gesagt, Badesalz, warum waren die so erfolgreich, wenn man hier halt lebt in der Region, ich sage jetzt mal im südlichen Hessen, dann kennt man diese Typen, über die ich spreche, dann kennt man den Humor. Ich nehme gern den Frankfurter aus dem Nordend mit seinem Lastenfahrrad auf den Arm. Ich nehme auch gern die Taunus-Schicksen, die Taunus-Törtchen, nehme ich gern auf den Arm oder die Odenwälder Bauern und die Bergsträßer Winzer und. Wenn man halt mit diesen Plattitüden oder mit diesen... Die Offenbarer darf man natürlich nicht vergessen, die Offenbäsche sind auch immer Opfer meiner Gags, meiner Scherze und wir leben halt alle hier irgendwo mehr oder weniger, wenn wir hier in Südhessen sind und können halt darüber lachen, weil wir die Dinge halt aus dem Alltag kennen und ich kann das Handwerk Humor, kommen wir gleich später noch zu, was es ist, habe ich mir hart drauf geschafft, das ist wirklich sehr hart, Dinge lustig zu machen, aber auch da gibt es ein paar Regeln und wenn ich einfach die hessische Brille aufsetze und das so, sagen wir mal, parodiere, karikiere, überzeichne, was sich hier so tut in unserem Alltag, dann ist es natürlich sehr lustig und das Südhessische oder das Hessische ist dann halt unsere Identität dabei und da versammeln wir uns dann dahinter.
Und das ist ein Stück Heimat, die heute immer mehr verloren geht. Und ich glaube, dass das auch eine große Rolle spielt, dass die Leute das gut finden. So gemütlich wie am Kamin, da hört man was irgendwie, es ist was Kuscheliges, ne? Das Hessische kann man mal umarmen. Das Ganze.
Ja, gilt wahrscheinlich für jeden Dialekt. Der Schwabe, der Hanseate, der Berliner, wenn so gesprochen wird, wie es eben der Vater und der Opa gemacht haben und dann mein Signature-Begriff ist ja zum Beispiel Urumbel und Urumbel ist keine Hautveränderung, sondern Urumbel ist ja so ein Unflat, ist auch hessisch, aber wenn ich früher aufgestanden bin vom Esstisch und habe den halben Tisch umgerissen, dann hat mein Vater gesagt, du Urumbel, ja das ist so ein Grobmotoriker, und da gibt es sogar T-Shirts von mir, die ich bei den Shows immer ins Publikum feuere mit Urumbel und das ist zum Beispiel so ein Wort, da freuen sich die Leute total, weil das haben sie alle lange nicht gehört in der Regel und ich kann nur jedem raten, besorgt euch mal so ein Urumbel-T-Shirt von mir und zieht es an. Da werden viele. Kennst du das Wort Urumbel?
Ich kenne das natürlich und ich habe ganz oft Kollegen bei Besprechungen, wenn ich nahe bin, habe ich gesagt, grüßt euch, ihr Diebe Gugge. Diebe Gugge ist auch so ein hessisches Wort oder grüßt euch, ihr Panneflicke.
Genau. Ja. Genau. Oder was auch gut ist, ist Babsack. Weil da wissen ja viele nicht, klar, Bodo Bach hat immer gesagt, du Babsack, aber was ist wirklich der Babsack? Der Babsack ist natürlich ein Mensch, wurde so vor ein paar hundert Jahren bezeichnet, dem sein Sack, also das männliche Skrotum, am Oberschenkel gebappt hat, weil der es halt mit der Körperhygiene nicht so genau genommen hat. Und das war dann der Babsack. Also da gibt es viele schöne Sachen, hört mal rein auf Instagram und da gibt es ganz viele Folgen und die Leute freuen sich auch, dass das Zeug und die schicken mir dann auch Wörter und ich muss auch ehrlich sagen, mit 280 Folgen langsam gehen mir auch so ein bisschen die Wörter dann aus. Irgendwie haben wir jetzt schon 47 Mal den Dippegugger und den Babsack und sonst was gehabt. Aber ich mache trotzdem weiter, solange ich noch kann, mache ich weiter. Weil mir schreiben dann Leute aus, was weiß ich, Neuseeland, USA, die hocken halt irgendwo auf ihrer Ranch und schreiben dann und sagen, hello, dieses Hessisch hat meine Oma immer gesprochen und das ist ganz toll und so.
Und der Hanne Bambel war auch schon dabei, oder?
Ja, Hanne Bambel, alles. Ich habe alles, ich glaube, wirklich schon. Hanne Bambel, Kneipsche.
Grätze Philipp, der Grätze Philipp.
Ja, wer ist denn der Grätze Philipp?
Der hat immer so Ausschläge an der Haut.
Ja, das
finde ich, genau. Und kurz auch mal einbauen.
Nee, ist ja. Super, Quadratkopf und so. Also hört es euch an, unser Thema ist ja heute, glaube ich, hier ein anderes, aber hessisch ist, ich mache aber nicht nur hessisch, wie gesagt, während die Show kommt, mein Solo-Programm heißt Akzeptanz durch Penetranz, das ist so, da werde ich manchmal gefragt, irgendwie, um was geht's da, was ist deine Botschaft und so, ja, ich bin ja nicht die Schweiz, ich habe keine Botschaft, sondern das ist so, wie wenn man auf der Straße einen Kumpel trifft und du fragst danach, über was habt ihr euch unterhalten, ja, so dies und das, also ich gehe in die Therme hier in Hofheim morgens schwimmen, zum Beispiel, darüber erzähle ich ein bisschen, oder darüber, dass man im Urlaub sich mit seiner Frau perfekt verkrachen kann an den schönsten Ecken der Welt oder mit seiner Freundin oder noch schlimmer mit beiden und lauter so Themen, also es ist ein bunter Mix. Und also, aber da ist dann vielleicht so eine Viertelstunde Hessisch für Anfänger, so ein paar Sprachthemen, aber es ist natürlich alles immer irgendwie durch die hessische Brille, wenn ich in Hanau spiele oder in Bad Nauheim jetzt demnächst wieder, ja klar, gut, da hocken halt die Hessen drin und dann machen wir uns halt erstmal 20 Minuten, machen wir erstmal Offenbach-Witze und haben halt Spaß dran. Ist halt so.
Und das ist ein Traum und vor allem, du füllst eine Lücke, warum? Weil ich hier in Frankfurt-Bornheim ein Original, der hat immer gesagt, wir zwei machen mal so einen Podcast, da können wir mal hessisch babbeln. Und er hat es nie gemacht und jetzt haben wir mal hier Folge, wo wir mal hessisch gebabbelt haben. Das ist ja auch mal gut.
Wo sind deine HörerInnen so? Ich gender nur aus Spaß, muss ich gleich dazu sagen.
Also tatsächlich habe ich deutschlandweit Hörerinnen, auch aus Österreich und Schweiz schreiben mir einige. Und mir hat mal jemand geschrieben aus dem Iran, dass er Deutsch lernt und meinen Podcast hört, weil ich langsam rede und er da gut Deutsch lernen kann. Also er lernt dann hessisch, ja. Deutsch im Iran. Das freut mich natürlich. Mann, sowas, ne? Und jetzt lernt er noch, was ein Dippelgucke ist und ein Urumbel.
Das Hessische ist ja nur hier identitätsstiftend. Ich spiele aber auch in Sylt oder auf Sylt, nicht in Sylt, auf Sylt oder in München im Schlachthof und so. Und da mache ich natürlich jetzt nicht die große Hessen-Nummer, sondern das ist dann ganz normal Stand-Up-Comedy.
Also du machst viel mehr als nur das Hessische, ne?
Ja, das ist, in Hessen geht's natürlich hessisch zur Sache, weil wie gesagt, wenn du halt in Darmstadt spielst und dann kommt natürlich super, machst du erstmal 20 Minuten Offenbach-Gags, da tobt der Saal. Was ist das Beste an Offenbach? Es gibt keinen Berufsverkehr. Ja, es ist halt ein Joke zum Mitdenken, weil natürlich keiner zur Arbeit fährt in Offenbach, sondern alle auf der Couch sitzen. Deswegen ist in Offenbach auch das Ledermuseum. So, und so geht es dann halt weiter. Da können wir endlos. Es gibt ich bin der Mensch. Ich bin der Mensch auf der Welt, der die meisten Offenbach-Jokes hat. Also für die Auswärtigen, Offenbach ist halt das Pinneberg von Frankfurt. Ja, die Hamburger machen sich über Pinneberg lustig, wir Offenbach. Aber ich bin selber in Offenbach geboren. Ich darf das.
Dann darfst du das. Und neben Offenbach ist ja auch das Thema 80er, 90er bei dir präsent. Wie kommst du jetzt darauf? Warum spielt das eine Rolle bei deinem Programm?
Naja, ich bin 1971 geboren und das waren natürlich für mich prägende Jahrzehnte. Ich war dabei und es bietet natürlich unheimlich viel. Also erstmal meine Zielgruppe ist natürlich auch in dem Alter 40 plus, 50, 60. Und da kann man sich natürlich toll amüsieren zusammen, zu gucken, wie war das früher und wie ist es heute. Und da kann man tolle Parallelen ziehen und Dinge erzählen. Urlaub früher, einmal im Jahr ging es nach Bibione, wir Kinder hinten drin mit dem Auto und oder auch die Eltern haben geraucht im Auto. Kinder wussten dann oft nicht, geht's jetzt irgendwie nach Baltrum oder an den Bodensee. Wussten sie erst, als sie ausgestiegen sind, weil die Scheiben halt komplett voll Rauch waren. Aber das ist ja das Schöne als Comedian, du kannst ja alles, was dir in die Rübe kommt. Im Moment, ich schreibe ein neues Programm. Ab nächsten Sommer gibt's dann ein neues Programm. Arbeitstitel Forever Young. Wollen wir mal gucken, ob der Titel überlebt. Und da schreibe ich gerade über Müll. Ja, weil Müll ist ja, der Deutsche zeigt ja nicht so gern Emotionen. Aber werf mal ein Fläschchen um 8 in den Altglascontainer, da kommt das Sondereinsatzkommando. Das kannst du nicht bringen. Da werden Emotionen frei. Und von daher eine tolle Leidenschaft, weil man einfach wenig braucht, außer seine eigene Rübe.
Und die Freiheit für die Kreativität, ne? Das merke ich bei mir im Podcast. Wenn zu viel Stress, zu viel Druck, dann geht einiges verloren. Und wenn du diese Leichtigkeit hast, dann kommen auch die guten Ideen, dann kommen die Sprüche. Also die viralsten Reels auf Instagram mit 1,6 Millionen Ausspielungen teilweise, die hatte ich dann, wenn ich vollkommen frei war und habe einfach mal spontan irgendwas gebabbelt. Und da, wo ich gedacht habe, geil, ein kleines Skript gemacht, jetzt ist eine Hammer-Idee, Dinge 2000 abgespielt, komplett gefloppt. Und ja, das geht so in die Richtung, ne?
Ja, das ist immer, aber der Klassiker ist, wenn ich hier immer einkaufen gehe in Hofheim am Taunus, wo ich wohne, samstagmorgens einkaufen mit meiner Frau. Wir haben hier einen tollen Edeka im Chinon Center und oft bin ich weg. Meine Frau ist vorne irgendwo schon weiter Richtung Rotwein. Ich stehe aber hinten noch beim Handkäse, weil ich irgendeine blöde Idee habe. Also neulich habe ich mal einen Mozzarella in der Hand gehabt. Dann habe ich gesagt, ich bin hier im Supermarkt, habe ich mich gerade gefilmt, bin im Supermarkt, meine Frau ist unheimlich schlecht drauf heute früh, da kaufe ich direkt Mozzarella. So, weil natürlich, ist ein kalter zum Mitfrieren, ist jetzt nicht der Joke des Jahrhunderts, aber das sind so die Videos wahrscheinlich, die du meinst. Man hat irgendeine saudoofe Idee Und man entertaint die Leute halt. Also so gibt es dann jeden Tag, jeden zweiten Tag gibt es irgendeinen Nonsens zu sehen. Und von daher passt das. Aber um mal langsam so überzuleiten, das ist ja der bestvorbereitetste Podcast hier, in dem ich je zu Gast war. Du hast ein richtiges Skript gemacht. Humor ist natürlich auch was komplett abnerven kann, weil als Comedian hast du halt ein paar Techniken drauf, wie du Sachen lustig machst oder welche Sachen lustig sind. Und nicht alle davon solltest du dann auch aussprechen, die du denkst, weil du hast dann manchmal einen Joke drauf und wenn du den dann bringst, dann gibt's einen Shitstorm. Also das ist im Kleinen wie im Großen, darfst du zum Teil nicht machen und dich dann aber den Gedanken auf dem Weg vom Hirn zum Mund noch irgendwie zu stoppen, das ist häufig essentiell und ich teste auch immer Gags und Programm an Leuten. Also ich war im Sommer im Urlaub in einem Robinson-Club auf Kreta mit der Familie und hab da samstags dann eine Show gespielt am Robinson Club. Wer da mal war, gibt's so ein Open-Air-Theater und so. IA Petra heißt der Club. Und ich habe von Montag bis Donnerstag wirklich, da waren 900 Leute zu Gast. Die Kinder habe ich ausgespart. Ansonsten habe ich, glaube ich, mich mit jedem unterhalten. Und meine Frau war donnerstags komplett abgenervt, weil ich da so eine Show draus gemacht habe und hat mir wirklich die Leviten gelesen. Und es kann schon dann echt auch abnerven. Aber um Brücke zu bauen. Es ist schon, manchmal gehen dann so die Gäule auch mit einem durch und das ist halt, du hast halt immer einen Comedy-Filter mitlaufen. Das ist leider so. Du siehst viele lustige Sachen und du kannst nicht alles aussprechen. Die Gefahr ist halt, und jetzt kommen wir vielleicht auch zu dem Job-Thema. Also ich bin ja, war Geschäftsführer lange bei einem größeren Unternehmen und jetzt Vorstand bei meiner eigenen Firma mit Kollegen zusammen. Und da geht's halt natürlich oft um Verhandlungen. Da wird oft verhandelt, auch um viel Geld. Und die wissen natürlich auch, ich mache Comedy, weil ja auch die sind auf Instagram und zumindest im Frankfurter Raum kann man mir da schwer entgehen. Und das ist natürlich schon so ein Thema, auch Humor im Business.
Und genau die Frage schließt sich jetzt an. Und zwar geht's darum, wo ist es noch lustig? Wo ist ein Humor oder ein Gag angebracht im Business oder auch in der Familie, in Freundschaften? Und wo sollte man sich das vielleicht verkneifen? Weil es gibt ja Leute, denen fehlt jedes Feingefühl. Und dann kann natürlich auch ein ansonsten guter Scherz, guter Gag komplett nach hinten losgehen. Und ja, wo ist da die Grenze? Beziehungsweise wie erkennen wir, wann sollten wir vielleicht lieber mal jetzt den Gag runterschlucken statt raushauen?
Ja, Harald Schmidt hat ja mal gesagt, lieber einen guten Freund verloren, als einen guten Gag nicht gemacht. Und das ist aber natürlich wirklich die Gefahr, was sollte man nicht tun? Man muss eigentlich immer versuchen, die Gags auf die eigenen Kosten zu machen, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Und wenn ich eine Gag-Idee habe, dann immer mir die Torte selber ins Gesicht hauen. Wenn ich in einer Verhandlung sitze und mache jetzt irgendeinen Witz über meinen Verhandlungspartner, ja, das kann ich natürlich machen, aber es gibt ja auch so in der Verhandlung oder generell im Vertrieb gibt es ja den Spruch, wenn du eine gewonnene Diskussion mit einem Kunden ist ein verlorener Kunde. Ich kann natürlich den Lacher bringen, aber kann man sich ja mal selber fühlen, wenn der große Comedian auf der anderen Seite sitzt, auch wenn es der Hobby-Comedian ist, nämlich ihr, die ihr das hört, und habt den super Joke auf den Lippen und macht den, wie fühlt sich der das gegenüber? Also da muss ich natürlich super sattelfest und vorsichtig sein und lieber den Joke nicht machen oder ich muss halt Vorstand sein wie ich. Kann ich alle Jobs machen. Genau. Nee, aber das ist natürlich ein Spaß. Aber eine gute Richtlinie ist, niemanden verletzen. Und der Comedian sagt eigentlich auch immer von unten nach oben treten. Also aufpassen, lieber sich selber die Torte ins Gesicht hauen, als Witze zu machen über irgendwelche Mitarbeiter oder im eigenen Team. Das kommt natürlich auch überhaupt nicht an. Wenn ich jetzt einen Witz auf Kosten meines Kollegen mache, funktioniert überhaupt nicht. Lieber neutral oder über irgendwie halt nicht eine Person, sondern über eine Sache. Das funktioniert dann eher mal. Das kann ja auch ein Hustenlöser sein oder lustige Formulierungen für irgendwas finden. Aber gerade im Business-Umfeld muss ich mir schon sehr genau überlegen, wo ich das mache. Aber wichtiger Tipp, auf keinen Fall auf Kosten von Menschen, von denen ich irgendwas möchte, weil das kommt nicht gut an. Und im privaten Umfeld werde ich natürlich, wenn ich so ungebremst mit Gags um mich rum hantiere, werde ich relativ schnell merken, wer sind die echten Freunde. Und wer nicht, weil die werden dann verschwinden. Weil die müssen natürlich dann immer im Alarmmodus sein, weil viele Menschen sind natürlich nicht so rhetorisch fit, schlagfertig, können wir auch gleich noch drüber reden, wie wehre ich mich, wenn da einer mir so einen Gag um die Ohren haut. Viele sind natürlich einem unterlegen, wenn man jetzt der super rhetorische Witzereißer ist, der auch vielleicht die Fähigkeit hat, immer irgendwo was Lustiges zu sehen, dann hast du natürlich viele Leute um dich rum, die unterlegen sind und auch im Freundeskreis. Und wenn die ständig, ich habe das halt ab und zu auch schon gehört, die gesagt haben, mit dir muss ich ständig im Alarmmodus sein, ich muss ständig aufpassen, was ich sage, weil bei dir läuft ständig der Filter mit, du hast ständig, wenn ich irgendein Wortspiel mache, du greifst es ständig auf und bam, und dann kriege ich wieder einen übergebraten. Ja, da muss man natürlich schon das auch dosieren, weil das ist für den anderen auch schon anstrengend. Das heißt, oberste Regel, Jokes nicht immer auf Kosten der anderen, sondern lieber auf Kosten eines selbst.
Und vor allem, wenn man einmal nicht gelacht hat oder zweimal nicht gelacht hat, dann lass es doch zum dritten Mal einfach weg. Also während Corona, als die Hochzeit war mit den Desinfektionsmitteln, ne, wo jeder gefühlt literweise die Kanister im Büro hatte, war ich auch im Büro und standen so ein Kanister da. Und jedes Mal, wenn ein Kollege reinkam, ein bestimmter Kollege, hat er gesagt, oh, hast du heute schon einen Liter getrunken? Und ich fand es halt beim ersten Mal nicht lustig. Ich fand es halt einfach nicht witzig. Beim zweiten Mal, und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, hier merkst du eigentlich nicht, dass der Gag irgendwie nicht passt gerade. Ich finde ihn nicht lustig und lass es doch dann einfach. Ne? Und das muss einem ja niemand sagen. Vielleicht merkt man ja selbst, der andere lacht nicht, und dann lassen wir ihn halt weg, den Gag.
Oder man muss ihn halt modifizieren. Also das mache ich dann zum Beispiel, wenn es ist schon oft so, wenn man muss den umbauen. Weil Gags machen ist auch eine feine Geschichte. Das liegt häufig an der Formulierung. Also einen guten Joke zu schreiben, auch fürs Programm, das ist Arbeit. Also ein guter Comedian schreibt eine Minute Programm am Tag. Und sagen wir mal, wenn der Kanister-Joke so nicht funktioniert hat, dann muss ich mir halt irgendwie Gedanken machen, wie kann er funktionieren, ja? Und dann tausche ich ein Wort aus, mach dann irgendwas witziger oder sag hier, der Erbelboy hat aber eine komische Farbe heute oder
da hätte ich gelacht, der wäre gut.
Oder was du sagst halt, was weiß ich, Rotwein trinke ich auch immer Kanister, aber dass du hier das Desinfektion säufst, das schockt mich schon. Ja, aber das sind natürlich so Sachen, klar, wenn ich das zu oft bringe, muss ich schon, wenn ich Lacher haben will, muss ich schon was liefern, weil Humor und Comedy, das ist natürlich auch eine sehr ehrliche Geschichte. Eine schlechte Coverband spielt auf irgendeinem Volksfest. Ja, da klatschen die Leute halt trotzdem aus Höflichkeit. Bei Comedy ist es so, entweder die Leute lachen spontan oder sie lachen nicht.
Und hast du da schon mal gemerkt, dass was komplett nach hinten losging, also ganz falsch verstanden wurde? Hattest du schon mal so einen Moment, du hast gedacht, das ist der Hammer-Gag und auf einmal war das ganze Ding Schweigen?
Nö, nee, natürlich, also gerade am Anfang. Nein, das ist auch so eine Sache, immer was anderes antworten. Du musst immer die Leute überraschen, ja. Also du musst immer eigentlich anders antworten oder einen Halbsatz anfangen und dann anders beenden. Das ist dann der Joke. Nee, natürlich, jeder Comedian probiert das. Also wenn du am Anfang sagst, ich mache jetzt Comedy, dann gehst du auf solche offenen Bühnen, so Open Mic Nights, da kriegst du eine Sendezeit von 5 bis 7 Minuten. Da kannst du so ein bisschen was vortragen. Und wenn die eine Stelle, wo die Leute lachen, die merkst du dir. Und damit kommst du nächste Woche wieder. Weil 4 Minuten wird keiner lachen. Und das ist wirklich so, dass man 50 bis 100 Auftritte braucht, bis man so die Personen auf der Bühne, die man spielen will, rausgefeilt hat. Und es muss ja nicht nur lustig sein, was du schreibst, sondern du musst es auch lustig rüberbringen. Und da, man nennt es dann unter Comedians, man bombt. Und jeder hat schon erlebt, dass er bombt. Jetzt ist es aber, weil du kannst ja auch nicht testen. Du kannst nicht, was du selber lustig findest, ist schon mal lustig meistens. Aber vielleicht hast du auch nur selber das Bild im Kopf und findest es witzig. Und klar gab es Sachen, wo Leute sich totlachen. Ja, boah, wo ich mir denke, okay, also wenn das jetzt ein riesen Gag sein soll, gut, dann machen wir das jetzt so. Aber andere Sachen funktionieren auch dann gar nicht, wo du denkst, es ist ein Riesenbrüller. Was du dann irgendwie nicht gut rüberbringst.
Und du hast jetzt gerade die Vorbereitung schon angesprochen, dass du dann auch Dinge dir notierst und ausarbeitest. Der Laie denkt, ja, ein geiler, kreativer Typ, der steht da und hat da die Einfälle und haut die Dinge raus wie geschnitten Brot. Aber das ist auch Vorbereitung dann.
Alles. Also mein Soloprogramm dauert netto 90 Minuten. Und da kommen dann nochmal 20 Minuten sogenanntes Crowdwork dazu, also mit den Leuten sich unterhalten. Und das ist die Abteilung Schlagfertigkeit. Schlagfertigkeit, wer einen guten Gag aus dem Ärmel schütteln will, der muss ihn sich vorher reingestopft haben. Also du kannst nicht einfach, dass dir dann was einfällt, das ist schon großes Glück, sondern du musst schon, wenn da jetzt ein Zahnarzt im Publikum sitzt, dann hast du halt 2, 3 Zahnarzt-Gags drauf. Wenn irgendein Beamter da sitzt, ja, dann kommt irgendein Beamten-Joke, aber natürlich immer so ein bisschen angepasst. Und der Rest ist hart geskriptet. Also Stand-Up-Comedy ist schreiben, überarbeiten, nochmal überarbeiten, noch besser machen, noch, das ist eine ganz harte Arbeit, die Sachen richtig lustig zu kriegen, und dann musst du sie auswendig lernen. Also da läuft so ein Film ab im Kopf. Also ich habe meine Themen sind immer so 5 bis 7 Minuten lang. Ich habe zum Beispiel einen Themenkomplex, wo dann auch das Hessische kommt, und vorher geht's dann um das Thema, wie hat sich die Sprache verändert, Jugendsprache, neue Sprachschöpfung. Früher bist du zum Imbisswagen gegangen, heute bist du zu Gast auf einem Foodtruck-Festival, steht irgendein Hipster mit Zopf und schwarzen Handschuhen und verkauft dir für 29 Euro irgendeinen Pulled-Pork-Burger vom Simmentaler Fleckvieh. So, das wird halt lustig, weil ich jetzt vom Simmentaler Fleckvieh spreche, aber das ist natürlich recherchiert, ja, und keiner merkt, dass ein Pork-Burger nämlich vom Schwein kommt und das Simmentaler Fleckvieh natürlich eine Kuh ist. Ist auch egal, habe ich selber nicht gemerkt. Aber du musst natürlich gucken, was gibt's für Fleischsorten, welche edlen Fleischsorten gibt's. So, und es ist natürlich alles Arbeit. Und das musst du dir auswendig lernen und dann kannst du es richtig gut rüberbringen. Das heißt, wenn die Leute kommen und sagen, oh ja, es ist alles spontan, Stand-Up-Comedy, das ist doch spontan. Ja, wenn es so wirkt, hat der Comedian alles richtig gemacht. Die Leute kommen danach und sagen, also dass du dir das merken kannst, 1,5 Stunden lang. Ja klar, ist halt auch auswendig gelernt. Das ist halt harte Arbeit.
Wie lernst du es auswendig?
Ich schreibe und dann ist es im Prinzip, es geht immer auf den Gag. Also so eine 5-Minuten-Veranstaltung hat 12 bis 15 Lacher drin, also die sogenannte Gag-Dichte, das muss sehr dicht sein alles. Ich kann ja nicht, je länger ich laber ohne Lacher, desto stärker muss der Lacher dann sein am Schluss. Und diese 15 Lacher, die schreibe ich mir dann, oder 12 bis 15 Lacher, die schreibe ich mir runter. Das heißt, ich weiß, wohin will ich, wo kommt der Joke, und da muss ich dann mit meinen eigenen Worten hinkommen. Die schleifen sich auch ein nach ein paar Shows, dann hast du andere Formulierungen. Aber du musst immer wissen, mit welchem Gag endet das. Das ist ja wie eine PowerPoint. Der Anfang, wenn du eine Präsentation hältst, der Anfang muss sitzen, das Ende muss sitzen und zwischendrin muss auch stark sein. Nee, aber du musst ja wissen, wie du rauskommst aus der Nummer. Und das ist bei Comedy auch. Von daher habe ich dann gedanklich eine Liste. Und da stehen dann diese 12 bis 15 Punkte drauf.
Interessant. Also doch mehr Arbeit, als man denkt. Nicht so spontan mal ein paar Dinge rausgehauen. Jetzt hast du schon gesagt, vorhin die Offenbacher. Also Stereotypen, Klischees hier in Frankfurt, in Hessen weiß man, die Offenbacher müsse immer herhalten, süß gespritzte ist wie Urlaub in Offenbach, ne? Und wann ist aber ein Punkt erreicht, wo das ganze Ding nach hinten losgeht und vielleicht auch problematisch wird, wo man sagt, hier, heutzutage muss man ja aufpassen, ein falsches Wort, bist sofort abgeurteilt, bist in irgendeine Ecke gesteckt, ne? Wo, ja, wie kann man da das Feingefühl wahren?
Das gilt ja auf der Bühne, aber auch im Leben. Welchen Joke kann ich noch machen, welchen nicht? Und ich glaube, beides ist gut, seinen eigenen Werten zu folgen. Wenn ich halt ein Arschloch bin und mache rassistische Witze im Alltag, kann ich es ja auch mal auf der Bühne probieren. Da werde ich halt nicht lange überleben. Und wenn ich halt in der richtigen Partei bin, wo halt rassistische Gags gut ankommen und der Freundeskreis, dann kann ich das ja machen privat, muss aber halt jeder wissen, was macht er privat für Witze, und so ähnlich ist auch mein Wertekanon auf der Bühne. Und ich würde halt keine Witze über Schwächere machen, damit geht's schon mal los. Luke Mockridge war ja groß in der Presse mit irgendwelchen Behinderten-Jokes. Ja, den Gag fand ich jetzt so mittel, würde ich aber persönlich nicht machen, weil häufig sind es Comedian, die einfach fachlich oder humortechnisch nicht so gut sind. Die bedienen sich dann solchen Brutalo-Lachern, wo die Leute dann einfach den Gag oder lachen, weil der einfach so, diese Übersprungshandlung, ich lache, weil der Gag so brutal war und so krass. Und das ist nichts, was ich mache. Also ich beleidige da keinen auf der Bühne. Ich mache cleanes Material, also die Offenbarer natürlich.
Eine weitere Frage. Viele Menschen, die den Podcast hören, die sagen, sie wären da ja aufgeregt, sie könnten sowas nie auf einer Bühne stehen, Gags machen oder einen Podcast aufnehmen. Und deshalb ist eine Frage auch, hast du Lampenfieber eigentlich heute noch oder bist du vollkommen cool vor jedem Auftritt, gehst da hoch, komplett lässig? Was kannst du da den Hörerinnen und Hörern sagen? Weil ich weiß, viele beschäftigt, genau diese Momente mal aus sich rauszugehen, die Komfortzone zu verlassen.
Also ich habe auch einen eigenen Podcast, Kunz und Knapp heißt der. Da gehe ich 10 Minuten lang in der letzten Folge auch drauf ein. Lampenfieber, wie wird man es los? Also ich bin in so einem Stadium, ich sehe auch deine Beiträge und Videos auf Instagram und du propagierst ja eigentlich auch, dass man sein eigenes Ding machen soll, dass man auch unbequeme Sachen machen soll, dass man einfach auch, letztens hast du ein Video gepostet, Entscheidungen müssen Leute nicht gut finden und so weiter und so fort. Und ich bin so jemand, der auch seit einigen Jahren eigentlich so unabhängig von fremder Meinung ist. Natürlich bin ich kein Idiot und laufe jetzt gegen jede geschlossene Tür, aber ich bin jetzt sicherlich auch nicht nominiert für den Achtsamkeitspreis. Das mal als erstes, von daher gehe ich authentisch auf eine Bühne und mache Dinge, die ich gut finde, die mir Spaß machen. Lampenfieber, ich kürze es mal ab, kann man unterteilen in 2 Dinge. Das eine ist Nervosität, weil ich nicht vielleicht vorbereitet bin, nicht gut vorbereitet bin, weil inhaltlich Dinge schieflaufen können. Dann bin ich angespannt. Das geht mir auch so. Wenn ich wenn ich Wetten, das moderieren müsste, hätte 47 Gäste mit 47 Namen, einem komplizierten Ablauf, einer Stimme im Ohr und Wetten und genauen Regeln für Wetten, wo, dann wäre ich auch komplett nervös. Ja. Allerdings darf man das nicht mit der körperlichen Reaktion Lampenfieber verwechseln. Weil Lampenfieber ist ja eine Stressreaktion. Der Neandertaler stand vor dem Säbelzahntiger und hat einen Adrenalinschlag gekriegt. Und die Atmung ging schneller, der Mund wurde trocken, man musste im Zweifel aufs Klo, im Sinne von ich mache mir in die Hose und. Und das ist ja die persönliche Stressreaktion. Und die hat man halt oder man hat sie nicht. Und die kann man aber abbauen, indem man einfach sich durchlockert. Beispiel, ich sitze in einem Meetingraum und muss gleich eine Präsentation halten. Jetzt kommen wieder die 2 Faktoren. Bin ich sattelfest? Bin ich inhaltlich sattelfest, was ich da präsentiere? Wenn Rückfragen kommen oder so, habe ich das alles drauf? Da kann einem dann keiner mehr helfen, wenn man da sitzt. Aber das Körperliche kann ich abbauen, indem ich einfach mal sage, ich gehe nochmal auf Toilette, weil ich merke, die Tagesordnung kommt jetzt Richtung meiner Präsentation. Dann gehe ich einfach raus, bewege mich kurz, locker mich durch, mache ein Rappelsche, wie man in Hessen sagt, gehe aufs Klo, ja, atme mal tief ein, dass ich Luft habe, kann auch so mit den Lippen so brrr, wie so ein Handy vibrieren, das aktiviert so die ganze Lippenmuskulatur. Das Schlechteste ist eigentlich verspannt im Meeting zu sitzen, dann aufzustehen, mit trockenem Mund, voller Blase davor zu gehen und dann mit einem Schweißausbruch irgendwie da was zu präsentieren. Dann atme ich zu schnell, dann überschlägt sich alles. Geht raus, geht mal aufs Klo, geht mal auf den Flur, ja, lockert euch durch, macht ein paar Dehnübungen, aber steckt Hemd wieder in die Hose, dann hilft das. Aber das schönste Beispiel von Lampenfieber ist eigentlich die Polizei, weil meine Lieblingssendung ist ja Aktenzeichen XY. Und deine Ex-Kollegen oder noch Kollegen, wenn die so einen Fall bearbeiten und mit dem Fall in Aktenzeichen XY aufkreuzen, dann ist der Fall ja schon, sagen wir mal, da wird ja schon ermittelt über Monate oder auch Wochen ganz intensiv. So ein Kommissar, Oberkommissar, Hauptkommissar, alles was da so aufkreuzt, das sind ja auch keine Newcomer, die dann in die Sendung gehen. Trotzdem, dass die Fakten alle, du kannst die nachts um 4 wecken und das passiert ja auch, da können die dir die Täterbeschreibung, können die dir mit Sicherheit runterbeten, die können dir alles zu dem Fall erklären, trotzdem laufen die Stecke steif an den Tisch zum Rudi Zerne, haben Zettel dabei, lesen ab und zwar Fakten, die doch hundertprozentig im Kopf haben. Wir suchen nach einem Täter, er ist 1,68 Meter groß. Ja, das ist das typische Thema. Die sind total verspannt, weil die, was auch immer, wie so ein Rennpferd, gewartet haben, bis sie jetzt dann endlich dran sind, kommen dann vor und haben gar nicht diese Lockerheit. Einfach auch mal zu lächeln und Rudi Zerne kann man doch locker plaudern. Ja, und das ist das typische Beispiel von Lampenfieber. Aber mein Tipp, einfach mal durchlockern, das hilft in der Regel und dann ist zumindest diese körperliche Anspannung weg. Aber das andere Thema ist, gute Vorbereitung ist extrem wichtig, dass ich inhaltlich sattelfest bin. Und Abschlussbemerkung, das ist natürlich der Vorteil des Comedians, da bist du der Herrscher auf der Bühne, da passiert nur, was du willst und wenn irgendwas mal nicht gut läuft, dann hast du genug Handwerkszeug in der Tasche, um die Dinge auch zu überspielen. Ja, ist halt so.
Also da auf jeden Fall mal ein bisschen locker machen und das Beispiel finde ich gut mit dem Aktenzeichen XY, weil mir das auch schon immer aufgefallen ist, wie brutal steckesteif die Kollegin. Das sind von mir auch gute Kollegen, die waren auch schon mehr als einmal da, aber die waren locker, die 2. Jörg, sei gegrüßt, wenn du mal zuhörst, ja. Geiler Typ, und Detlef, du auch.
Ja, ich gut, würde gerne Coaching machen mit denen. Der Zerner, der soll mir die Nummer geben von den Leuten. Ich nehme die mal vorher eine Stunde irgendwie unter meine Fittiche, dann glaube ich, wird es schon besser werden für alle. Andererseits, das ZDF wird ja auch Leute haben, die das machen.
Das ist so ein Beamte-Ding. Aber jetzt haben ein paar Leute das gehört, sagen, okay, Lampenfieber bekomme ich in den Griff. Morgen, wenn ich auf die Arbeit gehe, da mache ich mal ein paar geile Gags und da bin ich vorne dabei. Kannst du uns Tipps geben, wenn wir morgen auf die Arbeit gehen, jemand hört jetzt die Episode und geht danach ins Berufsleben zurück, wie kann er Punkte sammeln, wie kann er mal einen guten Gag platzieren, dass alle sagen, was ein Hammer-Typ.
Ja, die Tipps sind natürlich schwierig, weil das ist dann wirklich immer in der Situation. Also ich kann natürlich immer doppelte Bedeutungen, damit kann ich schon mal anfangen. Also zum Beispiel, die Konkurrenz ist wie ein blinder Imker, die sieht keinen Stich. Ja, so, das ist jetzt auch kein Riesengag, aber so nach so einem Motto könnte das natürlich funktionieren, dass ich sage, der sieht keinen Stich und dann muss ich mir rückwärts überlegen, wer sieht noch keinen Stich? Also als einfache Technik, einfache doppelte Bedeutungen oder das ist hier ein Dingsbums wie ein Schweizer Käse, löchrig und stinkt oder keine Ahnung, ja. Also einfach von hinten her denken. Ihr müsst immer vorher schon wissen, was ist die Auflösung. Dann führt ihr den anderen ein Stück weit in die Irre mit einer doppelten Bedeutung und dann kommt eure Auflösung. Also Beispiel der blinde Imker. Ja, und was natürlich auch immer gut ist, sind Wortspiele. Also bei mir läuft immer der Filter mit. Zum Beispiel ist es ja so, auf Inlandsflügen gibt es ja keine Getränke mehr oder eigentlich nur noch so eine Flasche, von die einem von der Lufthansa da irgendwie zugeworfen wird. Und das ist gibt jetzt bei der Lufthansa die Langstrecke, die Kurzstrecke und die Durststrecke. Also nochmal, das sind jetzt nicht die Gags, die es jetzt in die Frankfurter Festhalle schaffen, aber ich will euch nur so eine Systematik zeigen. Durststrecke. Aha, ich habe Durst. Also viel, es ist viel Sucherei. Zum Beispiel so Wörter. Wenn jetzt jemand einen Gag schreiben würde, dann muss er viel aufschreiben. Also meinetwegen, Michael Jackson lässt sich scheiden. Da muss ich mir 20 Begriffe aufschreiben, die Michael Jackson charakterisieren. Dann muss ich mir 20 Begriffe aufschreiben, oder besser 50 von beidem, zum Thema Scheidung. Ja, also das sind jetzt nur so Beispiele, wie ich über Worte komme. Also ich habe einen Joke, ich war beim türkischen Friseur. Ja, das war was ganz anderes als im Salon Helga, wo ich sonst immer hingegangen bin. Der hat mir direkt was angeboten. Einen gebrauchten Dreier BMW. Ja, also er hat mir direkt was angeboten. Da entsteht natürlich ein Bild im Kopf. Und dann sage ich einen gebrauchten Dreier BMW. Der Zuhörer erkennt die Querverbindung und das Gehirn belohnt ihn mit einem Lacher. Ah, so hat er das gemeint. Das sind so Humortechniken. Und wenn ich da eben immer Doppeldeutigkeiten suche, also letzte Woche habe ich auch spontan ein Video gemacht, das Wort des Jahres ist ja Aura, also Jugendwort des Jahres. Und als Hesse habe ich natürlich gleich ein Video gemacht, ah, ja, das ist ein hessischer Begriff. Wenn ich mir Tafel Schokolade hole, dann kommt meine Frau Aura und sagt, ich will Aura. So, ist jetzt kein Riesending, aber so funktioniert's halt. Das sind immer so Doppeldeutigkeiten, doppelte Bedeutungen. Und wenn ich da so ein bisschen, also ich war früher beim großen Maklerunternehmen, und da haben wir eine Abteilung gegründet, mit Maklern, die dann Wälder, also Waldgrundstücke vermakelt, verkauft haben. Und das waren dann die Wald- und Wiesenmakler. Ja, also solche Doppeldeutigkeiten. Und wichtig ist aber natürlich auch, wenn ich hinten von einem Wald- und Wiesenmakler spreche, dann darf vorne das Wort Wald oder Wiese nicht vorkommen. Also man kann ja sagen, das waren Makler, die haben landwirtschaftliche Flächen verkauft. Das waren unsere Wald- und Wiesenmakler. So, und dann wird dann langsam ein Gag draus. Also das ist nicht so ganz so einfach, ja, weil diese Techniken muss ich einfach üben, und wenn jetzt einer sagt, ich will Stand-Up-Comedian werden und gehe auf eine offene Bühne, dann muss ich mir halt irgendein Thema suchen und muss genau an dem Thema dann rumrühren, bis ich solche Doppeldeutigkeiten und Bedeutungen dann irgendwo finde. Das ist halt schon harte Arbeit, das ist wie Gold suchen. Man findet nicht das komplette Amulett im Sand, sondern ein Bröckchen.
Und etwas Lockerheit braucht man natürlich auch, wenn du dann so ein Kollege bist bei Aktenzeichen XY und willst dann einen Gag raushauen. Das ist wahrscheinlich in diesem Modus nicht ganz so lustig. Einfach.
Nein, das ist auch überhaupt überhaupt nicht angebracht darüber hinaus. Also da...
Ich meine jetzt von dieser Anspannung und diesem, wenn jemand stärke steif ist, dann wird's halt nicht witzig. Ja. Egal, was er erzählt.
Das ist natürlich auch gar nicht. Aber da wäre natürlich so ein Thema, wenn du jetzt ein Foto zeigst, und das ist meinetwegen, da wurde jemand mit einer Sichel ermordet und die zeigen jetzt das Foto von so einer Sichel, die wir suchen, das Tatwerkzeug, dann ist der Komiker hat natürlich gleich einen anderen Begriff, der sagt dann halt, das ist ein Alibaba-Säbel oder irgend sowas, ja. Und wenn du natürlich dann, das ist im Umfeld, ist es lustig, wenn du dann sagst, ja, also wäre mal wichtig, dass wir mal den Alibaba-Säbel hier finden, kannst natürlich in so einer Sendung nicht bringen. Aber für euch, liebe Leute zu Hause, unter den Kopfhörern, natürlich Dinge zu umschreiben, zu beobachten und keine Gags auf Kosten des Chefs.
Das haben wir jetzt schon gehört. Da kommen wir auch gleich noch zu einer weiteren Frage. Und zwar toxischer Humor. Die nächste Frage wäre der Chef. Wir können es vielleicht verbinden. Was ist jetzt so ein Humor, der wirklich ungesund ist am Arbeitsplatz? Du hast schon gesagt, den Chef, wo wir was auch von jemandem wollen. Aber ich sage auch unter uns Stehende. Ne? Ich mache auch keinen Witz über die Putzfrau oder über irgendjemanden, der unter mir steht, weil das ist für mich einfach respektlos. Ich mag es auch persönlich überhaupt nicht, wenn Gags nur darauf abzielen, andere irgendwie abzuwerten, dass dann Lacher produziert wird. Ich bin komplett allergisch gegen sowas. Und deshalb die Frage, wo ist es toxisch? Wo ist es wirklich dann irgendwo ungesund, das ganze Ding? Und wo sagst du, da können wir auch mal andere durch den Kakao ziehen und es ist noch okay?
Naja, es ist immer dann nicht okay, finde ich, wenn man die wahre Botschaft halt eine Beleidigung ist. Ja, das habe ich, was ich vorhin schon gesagt habe, toxisch ist es halt, wenn ich ständig Witzchen mache auf Kosten irgendeiner Person, wenn ich noch Witzchen über Schwächen mache, über körperliche Defizite oder solche Dinge, da lacht man halt mit, der andere hahaha lacht auch mit, ja, weil er natürlich cool ist und es ihm gar nichts ausmacht, so, aber dann, das ist natürlich nie schön. Das heißt, das ist dann, also die Kollegen vom Mundstuhl haben irgendwo neulich gepostet, wenn es wahr ist, ist es kein Mobbing. Ja, das ist natürlich ein guter Gag, ging auch nicht auf Kosten von irgendjemand, aber das stimmt natürlich nicht. Also ich kann natürlich nicht über die Halbglatze vom Kollegen ständig Witze machen oder nach dem Motto, da ganz ehrlich, so zum Haare raufen, so, ach, du hast ja keine mehr. So, da lacht der ganze Tisch in der Kantine, witzig, aber ist natürlich toxisch, ist natürlich immer ein Seitenhieb oder auch über Schwäche. Ja, Schwächen nach dem Motto, keine Ahnung, ja, die im Vertrieb, heute haben mich die Kunden wieder genervt, gell, Jürgen, das kennst du ja gar nicht, das Gefühl, gell, hast ja gar keine Kunden. Also weil so Sprüche halt, das kommt dann immer gut an, da lacht immer jeder mit, aber es ist natürlich immer ein Hieb und es gibt so einen Spruch auch, den ich ganz gut finde, in jedem Gag steckt Wahrheit. Also man macht keine Witze, die nicht irgendwie wahr sind, weil sonst wären sie nicht lustig. Und das sollte ich natürlich lassen im Freundeskreis, in der Beziehung, wenn ich immer wieder anfange, Witze zu machen über Schwächen von anderen. Über Stärken von anderen kann ich die Jokes schon wieder machen. Ja, wenn einer, was weiß ich, super Bodybuilder oder super Fitness und durchtrainiert ist, ja, dann kann ich natürlich schon mal sagen, ja, du isst nur ein Salatblatt oder irgend sowas, weil da ist die Botschaft dann eher, Junge, du bist ja richtig fit und ich bin vielleicht fett, ja, oder dann, wenn ich das dann in so einer Verbindung irgendwie bringe, nach dem Motto, mein Kopf auf deiner Figur oder irgend sowas, ja, das muss ich natürlich genau austarieren. Aber grundsätzlich körperliche Schwächen, das ist halt schon dann Bodyshaming. Auch wenn da ein Lacher ist, macht's das ja nicht besser. Ja, und deswegen lass das. Mach keine toxischen Witze.
Ich bin mal zu einer Besprechung, da hatte ich so einen schwarzen Mantel an. Da hat ein Kollege gemeint, gehst du heute zur Konfirmation? Der hatte ja so eine Engelbert Strauß-Jacke an. Da habe ich gesagt, ja, und du scheinbar auf die Baustelle. Ne? Und dann war das auch erledigt. Manchmal kann man ja auch ganz gut kontern. Und das war jetzt noch ein guter Einwurf vorhin. Wie können wir denn gut kontern? Wir sitzen da, sind eigentlich entspannt und auf einmal haut ein Kollege irgend so einen Spruch raus, wie mit den Kunden oder hier Glatzkopf, keine Ahnung was. Und du denkst in dem Moment, was war denn das für ein Ding? Dir fällt nichts ein. Was ist ein guter spontaner Konter?
Naja, oft kommen ja Dinge nicht unerwartet, sondern die hört man ja häufig auch nicht zum ersten Mal, irgendwelche Sprüche. Ja, und von daher, Schlagfertigkeit ist halt einfach antrainierbar. Ich kann mir immer Standard antworten. Überlegen für irgendwelche Lebenslagen, die du halt immer irgendwie anbringst und dann mach's ruhig krass. Also wenn einer dich krass anfährt, mach's ruhig bisschen krasser und im schlimmsten Fall bügelst du ihn halt irgendwie ab und ist jetzt schwierig ohne konkretes Beispiel, ja. Ja, wenn dir jetzt einer sagt, die nicht sehen können, du hast die Haare sehr kurz geschnitten jetzt bei dir, also auf gut Deutsch keine, wenn ich das unter deinem Kopfhörer sehe. Und wenn da Sprüche kommen im Sinne von, trägst die Haare heute offen oder hast eine Kniescheibe auf dem Kopf oder sonst was, ja, dann sagst du, ja, war gerade frisch beim Friseur oder was auch immer. Aber trotzdem nervt's ja wahrscheinlich. Und man muss zum Beispiel, wenn du jetzt eine Glatze trägst, dann wirst du ja öfter mal irgendwelche Sprüche in die Richtung, könnte ich mir vorstellen, kassieren. Oder? Ist es so? Oder?
Also generell selten, aber auf Instagram natürlich neulich hat jemand geschrieben, wo sind deine Haare? Da habe ich nur geantwortet, ja. Wo ist dein Verstand? Ja, ja, genau. Aber sowas halt, ne? Da kommt ja schon öfter mal was, ja klar.
Genau, also ich, ja gut, Instagram, also Social Media kannst du ja sowieso vergessen. Wenn mir einer schreibt, du bist der unlustigste Typ, schreibe ich immer okay. Ja, oder das war nicht witzig, dann schreibe ich doch. Und aber da hat man natürlich Zeit zu überlegen, wenn ich natürlich so eine übergebraten bekomme, manche Sachen, da kann man auch gar nichts machen, wenn da wirklich ein krasser Spruch kommt, der auch richtig sitzt an der Stelle, du bist selber total perplex, machen wir uns nichts vor, da kannst du vielleicht auch nicht kontern. Aber der Trick ist einfach, sich ein paar Standard-Konter irgendwie auch schon zu überlegen und der Rest liegt dann in Gottes Hand, dass dir dann auch was Gutes einfällt. Aber die Frage ist ja, wer macht den Joke und wenn er dir wirklich so einen überbrät, was ist das dann für eine Person? Jetzt sind wir wieder bei dem toxisch. Ja, dann soll er dich halt am Abend besuchen, wenn das einer einmal macht. Das ist nämlich jetzt die umgekehrte Variante von dem, was wir vor 5 Minuten besprochen haben, dass man selber halt nicht die Gags machen sollte und wenn ein anderer halt dann so austeilt, dann bist du ja in der anderen Rolle. Ja, das kann dann einer mit mir einmal machen oder kann es auch zweimal machen und dann ist aber auch die Frage, wie reagiere ich dann danach? Weil ich habe ja Zeit, mir dann eine Antwort auch zu überlegen und dem dann nach 5 Minuten anzusprechen auf diesen Joke. Und dann kannst du natürlich schon sagen, jetzt pass mal auf, hast du einen Mordsgag gemacht, aber das machst du bitte nicht nochmal und schon gar nicht, wenn hier Kollegen dabei sind, ja, sonst was auch immer. Ja, also das ist einfach wichtig, klare Ansprache und auch das nicht runterschlucken, sondern klar zu adressieren und da muss auch kein Gag kommen, sondern sage ich eben, pass mal auf, das hat mich sehr gestört, ja, das machst du bitte nicht nochmal, sonst kriegen wir hier ein Problem, ja, und so eine scharfe Ansage, weil der andere, vielleicht hat er es auch gar nicht so gemeint, vielleicht ist ihm auch nur der Gag eingefallen und der ist ihm dann, sind ihm die Gäule durchgegangen in dem Moment. Vielleicht wollte er den Lacher der Kollegen einheimsen, weil es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn andere lachen. Wichtig ist aber dann, wenn mir in dem Moment nichts einfällt, den anderen danach zur Rede zu stellen und es ist auch egal, ob es ein Chef ist oder ein Chef, danach einfach sagen, pass mal auf, das war total daneben, lass das einfach, Punkt. Dann muss man eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Dann hat es der andere kapiert. Und wenn er es dann nochmal macht, muss man es halt nochmal sagen und dann seine Schlüsse draus ziehen, wie man damit umgeht. Weil niemand muss sich irgendwie beleidigen lassen.
Also klare Grenzen aufzeigen und das dann auch nicht noch überlegen, was mache ich da für einen Gag als Konter, sondern einfach sagen, stopp, das war jetzt ein Ding zu viel.
Ja, ja, wenn der Nierentritt unerwartet kommt, dann gehst du erstmal K.O. Ist halt so. Ja, es sei denn, du bist halt ein 120-Kilo-Typ, den da nichts umhaut. Aber die wenigsten von uns werden natürlich, kommt darauf an, von wem und in welcher Situation man da ist, die wenigsten werden dann gleich den super Konter fahren können. Gibt's aber auch, habe ich auch schon erlebt. Ich spreche ja mit den Leuten auch in der Show und manchmal mache ich dann auch einen Joke irgendwie, wo dann der super Gag zurückkommt dann in meine Richtung. Es gibt Leute, die sind so super schlagfertig. Da muss aber der Filter, muss aber dann immer laufen. Und das, wenn das unerwartet kommt, ist schwierig. Würde ich eher dazu übergehen, den Leuten danach oder die Leute danach zur Rede zu stellen.
Und Social Media hast du gerade schon angesprochen. Bekommst du viele komische Kommentare oder Zuschriften? Wie ist es bei dir? Also ich habe, wenn ich virale Reels habe, da kriege ich ja einen Bodensatz teilweise an Unverschämtheiten, jetzt im Normalfall viel Wertschätzung, eigentlich alles positiv, nur wenn was besonders in die Reichweite geht. Wie ist es bei dir?
Nee, eigentlich gar nicht. Also erstens lese ich auch nicht alles. Zweitens beantworte ich das, was ich lese. Wenn es nett ist, beantworte ich. Bekomme aber auch wenig Schrott. Also nee, muss ich sagen, bin ich mehr oder weniger von verschont. Also mach vielleicht aber auch keine Sachen, die dann so krass polarisieren. Manchmal gibt's irgendeinen, der dann meint, er muss die Ehre von Offenbach verteidigen und schreibt dann irgendwas da rein. Aber selbst dem schreibe ich dann, Junge, entspann dich mal, es ist nur Comedy, es ist ein Comedy-Account. Und dann meistens, ach so, alles klar, habe ich gar nicht gemerkt, dass es ein Comedy-Account ist. Ja, die Leute gibt's halt auch. Die haben dann einen schlechten Tag und dann gehen die online und haten da bei allem rum. Hält sich aber sehr in Grenzen. Und das ist auch so, ich mache auch so Straßeninterviews, die kommen immer freitags auf Instagram, wo ich dann Leuten ein Mikrofon unter die Nase halte und ein bisschen mit denen bubble, auch so hessisch Sachen. Da muss ich auch sagen, sehr nett. Also da gibt's selten, dass irgendeiner, auch Leute, ganz offen gesagt, von denen man erstmal denken würde, hier Abteilung Tallerhuhn oder sonst was, schwierige Zielgruppe, die spreche ich ja auch an. Aber wenn man die ernst nimmt, respektvoll behandelt, gar kein Thema. Viele freundliche Leute. Gibt's auf Insta immer freitags. Habe ich jetzt ein paar Videos schon veröffentlicht. So 5, 6 habe ich noch, die jetzt noch kommen. Muss jetzt mal wieder neu drehen. Aber da war nie irgendjemand dabei, der irgendwie den Spaß nicht mitgemacht hat. Die Leute lachen ja auch gerne oder haben ja auch gerne Spaß.
Habe ich jetzt auch gesehen bei dir und natürlich sofort geliked. Ich like jetzt alles nur noch bei dir. Seit ich dir folge, wird alles geliked. Ja, egal, was du hochlädst. Ne?
Alles wird geliked, genau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute, man muss dazu sagen, meine Lieben, eine Ausnahmesituation dahingehend, man lernt viele Menschen kennen, teilweise auch oberflächlich kennen. Beim Peter war es so, direkter Austausch, direkt geschrieben. Er war sofort bei der Folge dabei. Wir hören jetzt hier unkompliziert. Finde ich total klasse, dass sowas noch geht, weil ganz viel erlebe ich da was anderes oder es wird zugesagt, dann nicht eingehalten und das war jetzt einfach zugesagt, locker gewesen und heute hört er ihn hier in der Folge. Ne?
Ja, das ist ja nett, aber das ist auch, glaube ich, was uns beide verbindet. Warren Buffett wurde mal gefragt, was ist für ihn Luxus und er hat gesagt, ich arbeite nicht mehr mit Arschlöchern zusammen und das ist einfach das Thema. Also Thema toxisch und so hätten wir uns ja, komme ich gern mal wieder, können wir uns auch drüber unterhalten. Aber ich arbeite einfach auch nicht mit Arschlöchern zusammen. Wenn mir jemand irgendwie doof kommt, dann sage ich es ihm und wenn er dann, also dann nehme ich halt jemand anders. Das kann man natürlich nur machen, wenn man dann genug andere hat. Also wenn ich im Vertrieb arbeite und ein Kunde kommt mir doof, ja gut, da muss ich halt genug andere Kunden haben. Aber so grundsätzlich im Leben, das kann ich nur jedem raten, sortiert die Leute aus, die Energie saugen. Und das hat bei uns gepasst. Und ich meine, entweder ich sage, ich habe Bock auf die Folge und ich bin dabei und dann aber bitte auch gleich. Weil das bringt auch nichts zu sagen, wir nehmen irgendwann was auf, dann wird es nie passieren. Sondern wir haben letzte Woche geschrieben, haben wir geguckt, wann ist der nächste freie Termin? Du hast Bock, ich habe Bock, dann ja los. Ist ja eine Frage der Prioritäten. So, jetzt nehmen wir das hier auf am Dienstagabend und so. Dann ist erledigt.
Das ist genau meine Einstellung.
Ich bete nur zu Gott, dass das alles, was wir gesagt haben, dass ihr das jetzt noch hören könnt, weil wir haben Probleme mit der Technik gehabt. Und ich bete zu Gott, dass alles jetzt hier in sauberer Qualität auch aufgenommen ist.
Sieht gut aus, wird aufgezeichnet, zeigt es mir an. Aber das ist genau meine Gangart, mit dem wir machen was aus, nehmen es auf. Ganz viele Leute kenne ich, ja, müssen wir mal machen. Ich kenne auch Leute seit Jahren, erzählen die mir, ja, mal gucken. Ich muss mal gucken. Ja, was musst du gucken? Ja. Mach's doch, wenn du ein Ziel hast. Fang mal an jetzt. Was willst du alles gucken? Ne? Oder was willst du alles mal schauen? Ich muss nichts schauen. Entweder will ich was, dann gebe ich Vollgas oder ich lasse es. Und Thema nochmal zurück zur Führungsposition, die du hast. Ist da Humor auch eine gewisse Funktion in der Autorität? Kann man das da auch irgendwie nutzen, dass man sagt, man bekommt eine gewisse Aura, hast du ja gesagt. Die Aura will auch bekomme ich da eine gewisse Aura mit Humor, die auch gewisse Autorität mitschwingen lässt?
Ich glaube, Leute finden Führungskräfte gut, wenn sie sich ernst genommen fühlen, wenn sie sich als Person respektiert fühlen und wenn sie einen guten Draht haben und eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Souveränität. Das Schlechteste, und das erlebe ich auch immer mal wieder, sind Führungskräfte, die einfach persönlich total unsicher sind, auch im Umgang mit Mitarbeitern und nicht geradeaus, nicht authentisch. Weil was will ich denn als Mitarbeiter? Ich will einen Chef haben, für den ich gerne arbeite. Ja, die Leute entscheiden sich für eine Firma und irgendwann gegen einen Chef. Und da muss ich sagen, habe ich auch Lehrgeld bezahlt, weil ich ganz am Anfang, als ich Führungsverantwortung hatte, auch viel zu locker war. Aber dann später, die ganzen Jahre, fanden es die Leute, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn sie da ein vertrauensvolles Verhältnis hatten und wenn man da auch mal lachen kann gemeinsam oder eine persönliche Basis auch hat. Natürlich, ich habe einen Mitarbeiter auch, der ist Schalke-Fan. Natürlich reden wir erstmal über Fußball und machen drei Witze. Ja, ich bin Darmstadt-Fan, hast ja schon viel gesagt, da kann man dann halt auch Witze machen, umgekehrt. Aber Humor ist ein Hustenlöser halt häufig. Auch im Mitarbeiterverhältnis. Aber es muss natürlich, wenn man so offen ist und Dinge locker anspricht, man muss in der Sache natürlich verlässlich sein und authentisch und man muss einschätzbar sein für einen Mitarbeiter, auch als Führungskraft. Es muss fair sein. Es kann ja hart sein. Und wenn ich dem Mitarbeiter sage, hier, das war großer Nonsens, was du da gemacht hast, mach's bitte so und so. Ich sag's dir einfach jetzt direkt. Damit hat ja in der Regel kein Mitarbeiter irgendein Problem. Wenn er einfach weiß, der Vorgesetzte sieht mich. Das Schlechtere ist ja eher, wenn der Vorgesetzte sich überhaupt nicht mehr meldet. Wenn du einen Vorgesetzten hast und von dem hörst du 3 Monate nichts, du gehst zur Arbeit, machst irgendwas, keiner sieht dich, keiner hört dich. Das ist ja das Frustrierendste. Von daher kann Humor schon helfen, auch sag mal im Aufzug, ein Spruch hier, ein Spruch da. Aber es muss natürlich professionell und wohltemperiert sein. Ja, also Frau Müller, Ihr Rock sitzt aber eng heute. Das ist natürlich kein Spruch für einen Aufzug. Aber wenn Klassiker, ich arbeite auch im Hochhaus, und da kommen die Leute dann rein, die Frauen haben mindestens 4 Taschen immer dabei. Ja, mindestens. Das gibt's gar nicht. Männer haben nichts dabei, die haben Autoschlüssel einstecken. Frauen haben Tupperdosen, Sporttaschen, Laptops, mehrere Handys an so Seilen, die sie um Hals hängen haben. Und da spreche ich dann auch schon mal an und sage, na, bleiben Sie länger oder so. Ja, das ist aber auch nichts Beleidigendes, sondern, na, was gibt's heute zum Essen? Ja, wenn die dann 5 Tupperdosen haben. Oder wer hat heute Geburtstag? Wo muss ich hin? Wo ist die Party, wenn die da einen Kuchen reinschleppen? So einen lockeren Spruch kann man schon mal machen. Das kommt dann schon auch gut an. Aber nochmal, bitte nicht den Hintern kommentieren. Ja, das ist schlecht. Aber das Menschliche, das kann ich auf jeden Fall machen. Und ja, und wenn nicht, wenn es schiefgelaufen ist, so eine Aufzugfahrt ja auch schnell vorbei.
Im Normalfall schon, kommt drauf an, in welchem Stockwerk du bist. Ne?
Ich höre dich nicht.
Aufzug bleibt stecken. Was war dein lustigstes Erlebnis auf der Bühne oder im Alltag generell, wo du sagst, da denkst du noch oft dran zurück, was gar nicht so vielleicht geplant war? Was war da am skurrilsten?
Ja, ich hatte ein Erlebnis, also lustig ist vieles, weil ich habe ja eine Show mit meinem Kollegen Luca Brosius, Kunst und Brosius Show ist der deutsche Mr. Bean, und da kommt das schon vor, wir interagieren da. Und das geht häufig auch mal nach hinten los, dass es einfach einen Lachkrampf gibt. Aber ich hatte ein Erlebnis, das war nicht lustig, aber krass. Ich habe ja Wahlkampfmoderation gemacht für die SPD. Die Jüngeren, die kennen sie nicht mehr, aber die Älteren schon noch. Und da habe ich eine Wahlkampfveranstaltung gemacht mit Franz Müntefering, damaliger, was war der damals, Innenminister, glaube ich, oder Finanzminister, ich weiß es nicht. Jedenfalls in Homburg an der Saar. Es war ein sehr heißer Tag und es war alles nicht so spektakulär. Biergondel in der Fußgängerzone. Und den hat's während der Rede weggehauen. Der ist ohnmächtig geworden, weil er einen Kreislaufkollaps hatte. Und ich war ja einer der wenigen, die den Sicherheitsausweis hatten, dass ich auf die Bühne konnte. Und ich habe Zivildienst gemacht, in Offenbach übrigens. Bin Rettungssanitäter, war lange beim Roten Kreuz und habe irgendwie schon gemerkt, der eiert jetzt darum. Bin von hinten auf die Bühne gerannt und habe den aufgefangen, zusammen mit Heiko Maas. Er war später Außenminister. Und da gibt's ein Foto, und dann hab ein Kumpel von mir, hat bei Spiegel Online gearbeitet, dann die dpa hat das Bild dann veröffentlicht, und der hat gesagt, ah, das ist doch der Peter Kunz, weil das mein Freund von mir war, hat mich dann angerufen, und die Bild hat dann bei Spiegel den Namen abgeschrieben, und am nächsten Tag war ich auf der Bild-Titelseite als Bodyguard von Franz Müntefering. Könnt ihr googeln, Müntefering kollabiert, Homburg an der Saar, da seht ihr mich in jungen Jahren, ich glaube, es war 2005 oder so. Und das war schon sehr krass, weil Thema Schlagfertigkeit, dann auf eine Bühne zu gehen. Ich habe dann auch mit niemanden gehabt, mit dem ich sprechen konnte, weil war sonst keiner auch da. Habe die Veranstaltung dann beendet selber. Und das sind so Entscheidungen, die musst du dann halt treffen. Weil die Leute haben alle nur gesehen, oh Gott, was jetzt passiert? Müntefering ist kollabiert, Spitzenpolitiker und so. So, dann bin ich auf die Bühne, habe gesagt, so, Veranstaltung ist beendet, ihm geht's schon wieder besser. Hinten war eine Ärztekapelle, die sind vorher aufgetreten, die haben sich dann um ihn gekümmert. Ein paar Ärzte, so 50 Ärzte im Rentenalter, haben sich dann um Franz Müntefering gekümmert. Es war aber nichts, er hatte nur irgendeinen Infekt, und Wahlkampf ist anstrengend, und von daher hat's ihn da mal weggezwiebelt. Aber das war schon auch das Krasseste.
Ich habe es gerade mal gegoogelt, ja, stimmt. Guckt's euch an, auf jeden Fall.
Das war true story.
Ja. Also du hast auch schon einiges erlebt. Wie bist du dazu gekommen? Sowieso eine Funktion?
Na ja, gut, ich war beim Radio, bei der ARD, habe da ARD Popnacht moderiert und so, und habe, um Kohle zu verdienen, neben meinem Studium, habe ich mich bei ein paar Veranstaltungsagenturen gemeldet als Moderator. Und Firmen brauchen ja immer Moderatoren für Messen und Galas und Events, und das ist halt saugut bezahlt. gibt's mehrere tausend Euro pro Tag, gab's damals schon in D-Mark, und dann hat mich irgendwann eine Agentur angerufen, ob ich für die SPD eine Veranstaltung moderieren würde, und da dachte ich irgendwie so, ah, Politik, dachte, es ist irgendein so ein Sommerfest von irgendeinem Ortsverein, und dann haben die aber gesagt, nee, nee, ist mit Gerhard Schröder, und dann bin ich da reingekommen. Wir waren vier Moderatoren, einer war Frank Buschmann, kennt man ja, der andere habe ich vergessen, und der dritte war Holger Pfand, Fußballkommentator. Und meine Wenigkeiten. Wir haben uns dann immer zu viert abgewechselt. Jeden zweiten Tag war dann einer dran. Und pro Tag gab es zwei Wahlkampfshows. War eigentlich cool, weil so im September immer durch die deutschen Fußgängerzonen, Messehallen und solche Sachen, München, Marienplatz oder Hamburg am Jungfernsteg, Frankfurt, Alte Oper, Opernplatz, waren immer so 25.000 Leute. Damals, wir hatten ja nichts. Gab es noch kein Internet so richtig groß. Und daher war das immer relativ cool.
Hört sich auf jeden Fall
damals sehr interessant an. Damals war der Gerd ja noch okay.
Bitte?
Damals war der Gerd ja noch okay. Ja. Heute ist er ein bisschen Gasfraktion unterwegs.
Ja, das stimmt. Aber das war ja auch noch Franz Müntefering. Das waren ja trotzdem noch Politiker mit, ja, irgendwie Charakter. Wenn ich mir jetzt heute anschaue, das ist für mich irgendwie so farblose Masse alles. Da ist keiner mehr, der so richtig Kontur hat irgendwie. Also unabhängig von der
Partei.
Glaube
ich nicht. Ich glaube, das ist ja, aber ich glaube, das sagt man immer. Also heute gibt es ja auch Lindner oder es gibt Söder. Das Ding ist einfach, wir sind einfach älter geworden. Die Politiker sind so alt wie wir. Und Franz Josef Strauß war halt auch mal 50, als er irgendwann dann Ministerpräsident war. Heute hast du den Söder, der Scholz macht halt nichts. Das ist schwierig, das ist relativ farblos. Aber auch heute gibt's ja Leute, die irgendwie eine Kante haben.
Ja, aber sehe ich weniger tatsächlich, aber ja.
Ja, ist aber, glaube ich, eine Altersfrage. Ich glaube, damals gab es auch Leute wie Philipp Rösler bei der FDP, den wir lange vergessen haben.
Ja, naja. Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen andere Meinung tatsächlich, aber da wollen wir jetzt gar nicht abdriften in dieses Thema, weil heute haben wir ja Humor und keine Politik.
Beim Politik-Podcast. Genau.
Der Politik-Podcast. Nee, ich mache bewusst nichts mit Politik tatsächlich. Ja. Ich danke dir vielmals, dass wir heute diese Folge aufgenommen haben. Nach einer Stunde Technikprobleme wollten wir euch ein paar Impulse geben. Ich habe auch Sprachstörungen. Meine Woche war extrem hart. Warum? Weil ich nach 22 Jahren als Polizeihauptkommissar bei der Polizei aufhöre, meine ganze Lebensenergie 22 Jahre investiert habe in den Beruf und auch weitere Karriereschritte vorgezeichnet waren. Von daher war das kein einfacher Schritt, das jetzt zu beenden. Ich habe mir es lange gut überlegt, aber das hat mir sehr viel Kraft gekostet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir die Folge heute gut hinbekommen haben, obwohl ich geistig nicht mehr auf dem Top-Level unterwegs bin. Ja, und ich freue mich über so Kontakte wie mit dem Peter. Das ist für mich eine absolute Ehre, wenn dann jemand auch mitmacht im Podcast, euch hier Mehrwert bietet, so ungezwungen so ein Austausch stattfindet. Das ist für mich nie selbstverständlich. Das ist für mich eine große Ehre. Ich weiß es sehr zu schätzen und freue mich drüber. Und er hat ja auch schon eine gewisse Position, hat gewisse Dinge gemacht. Ich habe mich damals für das Beamtentum entschieden, bewusst nicht für die Wirtschaft. Und ja, die Ideale, die ich da verfolgen wollte,
mein Lieblingsbeamten-Gag, den ich natürlich jetzt machen muss, ist, hast du die Arbeit satt, geh zur Stadt.
Das glaube ich. Oder Beamte, was habt ihr alle gegen Beamte? Die tun ja nichts, ne? Aber bei der Polizei schaut es ein bisschen anders aus. Die Kollegen haben die Schreibtische voll und es ist alles andere als ein Spaziergang heutzutage, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und jetzt habe ich andere Ziele, wie jeder weiß, der längerfristig
man folgt. Respekt hast du.
Bitte?
Ich unterbreche dich jetzt immer in deinem Deep Talk hier, aber meinen Respekt hast du. Das ist nämlich genau das Richtige zu sagen, war im Zweifel eine Episode in meinem Leben und ich habe der Allgemeinheit und dem Staat Dinge gegeben, Verbrecher verfolgt, Diebe gejagt, Messerstecher entwaffnet, Knöllchen geschrieben und jetzt mache ich einfach was anderes und das hat wiederum mein Respekt.
Da freue ich mich drüber und bei den ganzen Sachen auch Knochen gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist es gut, dass jetzt ein neuer Anfang stattfindet. Ab Freitag bin ich in einem neuen Leben, nach maximaler gefühlter Sicherheit, jetzt maximales Risiko, aber ich freue mich drauf. Und diese Folge ist deshalb auch eine besondere Folge. Ihr hört ihr an dem Freitag, am ersten Freitag in meiner Freiheit, hört ihr diese Folge mit dem Peter. Und das ist ein geiler Typ. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Oft ist es so, man macht sowas und auf einmal sind die Leute wieder weg. Ich bin jemand, wenn ich jemanden schätze, bin ich auch längerfristig stabil, ja, was sowas betrifft. Und vielleicht hast du noch eine tolle Abschlussbotschaft an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, kommt in meine Show. Schaut mal auf meiner Webseite vorbei, peterkunst.de und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo.
Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Schaut vorbei beim Peter auf Instagram. hessisch Gebabbel, ne, alles Leige, wie ich alles durchleige, ne, egal was, alles drauf. Und dann vorbeischauen in den Shows auf der Website. Ihr bekommt alles beim Podcast, könnt ihr auch mal vorbeihören. Auch das werde ich euch reinpacken. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Weiß es jetzt
gerne, gerne.
Und du schickst mir dann die Folge zu, weil du Aufnahmen hast du jetzt gemacht, nachdem es mit meinem Programm nicht funktioniert hat, ne?
So machen wir es.
So machen wir es, ihr habt es gehört.
Tschüss.
Leute, macht's gut. Ciao. Das war Mannsein Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.